Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Willkommen zu Zip FM mit der Ausgabe vom 4. März 2014. Produziert wurde diese Ausgabe von Radio Dreieckland Freiburg. Am Mikrofon begrüßt euch Johanna mit folgenden Themen. Ein Rückblick auf die Demonstration gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Merseburg. Kein Lohn, kein Arbeitsvertrag. Die prekäre Lage von WanderarbeiterInnen und das Projekt Faire Mobilität. Neubau einer Halle für Uranmüll in der Urananreicherungsanlage Gronau. Alsace Réseau Neutre, ein alternativer Internetprovider im Dreieckland. Am Wochenende ist es in Merseburg erneut zu einem fremdenfeindlichen Übergriff gekommen. Ein Mann aus Burkina Faso wurde beim Aussteigen aus dem Zug von zwei Männern fremdenfeindlich beleidigt. Erst letzte Woche wurde ein Asylbewerber in Merseburg auf offener Straße angegriffen. Es handelte sich um den 4. fremdenfeindlichen Angriff innerhalb von 2 Wochen in Merseburg. Am Samstag haben sich rund 500 Menschen in Merseburg versammelt, um gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu demonstrieren. Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration friedlich. Vince war dabei und schilderte gegenüber Radio Korax seine Eindrücke. Medienberichten zufolge sei die Demonstration ein voller Erfolg gewesen. Vince ist da nicht ganz so optimistisch.
Also für mich war der Tag eher weniger hoffnungsvoll, muss ich sagen. Es waren zwar relativ viele Anwesende bei der Demonstration, ich werde so von 400 bis 500 Leuten ungefähr reden, zu den 60 bis 80 Neonazis, die sich auch am Hauptbahnhof versammelt haben. Warum der Tag für mich nicht hoffnungsvoll war, war folgender Grund, nämlich die meisten Beiträge, gerade von Stadt- und Landvertretern, haben inhaltlich überhaupt nicht das reflektiert oder aufgegriffen, was man eigentlich hätte reflektieren müssen und sagen müssen. Da war immer die Rede von einem weltoffenen Merseburg, von einer bunten Stadt, von einer blühenden Landschaft in Ostdeutschland, was ja an sich schon lächerlich klingt und der Realität völlig fern ist. Und was ich besonders widerlich fand, ist, dass bewusst von Investoren gesprochen wurde, die verschreckt werden, wenn in der Stadt denn Rassismus vorherrsche und dass das überhaupt nicht gehe. Und dass die Investoren überhaupt keine Angst haben müssen, sich in Merseburg niederzulassen, sich wirtschaftlich zu beteiligen. Und das geht meiner Meinung nach völlig am Sinn der Demonstration vorbei.
Jetzt ist ja das sowieso so eine Frage, ne? Was erreicht eine Demonstration? Gab es die Möglichkeit, da irgendwie Bezug zu nehmen auf die Nazis, die rummarschiert sind?
Also die Möglichkeit gab es am Bahnhof eher schlecht. Es wurde auch versucht, gleich zu Beginn die Straße zu blockieren, damit die Neonazis vom Bahnhof überhaupt nicht loslaufen können. Das will ich aber meines aufgrund der Polizeipräsenz, die sich sowas schon denken konnte, und dem Mangel an Leuten, die bereit waren dazu, sich auf die Straße zu setzen, hat das nicht geklappt, leider. Das heißt, die Neonazis konnten erstmal loslaufen und haben dann einen Redebeitrag erhalten an einem Punkt, wo früher in Merseburg eine Synagoge stand. Und gleich daneben wurde auch von der bürgerlichen Demonstration, also der Anti-Nazi-Demonstration, die Straße auch für eine Kundgebung genutzt. Und die wurde mit Absicht so weit hinausgezögert, dass die Route der Nazis blockiert wurde. Denn da, wo die Kundgebung stattgefunden hat, sollte auch die Neonazi-Demo langlaufen. Was dann letztendlich nicht geklappt hat und die zurück zum Bahnhof ziehen mussten. Wenn man will, kann man da von einem Erfolg sprechen. Ich finde, das ist kein Erfolg gewesen, weil die Nazis schon an dem Platz der Synagoge waren, was irgendwie überhaupt nicht geht. Und da gab es auch Kritik von den Demonstrationsanmeldern, wie denn das sein kann, dass die Versammlungsbehörde erlaubt, Neonazis an einem Ort demonstrieren zu lassen, wo früher eine Synagoge stand, die abgebrannt ist. Was in meinen Augen auch überhaupt nicht funktioniert. Aber zu dem Sinn der Demonstration vielleicht zu sagen, natürlich bringt das ein öffentliches Interesse mit sich. Wenn so viele Menschen sich beteiligen, dann ist das in der Öffentlichkeit, dann ist das in den Medien. Aber was dann letztendlich dabei rauskommt, ist nochmal eine andere Sache. Und da bleibt jetzt abzuwarten, wie in Merseburg die Situation sich weiter verändert. Aber ich denke nicht, dass es großartig was gebracht hat. Und es ist vielleicht auch schon bezeichnend zu sagen, dass zu Beginn der Demonstration einer der Protestteilnehmer von Neonazis ins Gesicht geschlagen wurde, die sich unter die Kundgebung gemischt haben und irgendwie Stunk anfangen wollten. Das hat aber leider keiner so wirklich mitbekommen, erst als die Person geschlagen wurde, der dann übrigens auch ins Krankenhaus musste und die Nazis sich schon über die Straße hinter die Polizisten retten geflüchtet haben. Ja, das zeigt, wie dreist eigentlich und wie krass die Nazis in Merseburg auch drauf sind, sich sowas zu erlauben, zwischen 200, 300 Antifaschisten rumzulaufen und da einfach jemanden zu schlagen.
Das spricht für ein Selbstbewusstsein, das muss man ja auch erstmal irgendwo herholen.
Genau, es kommt nicht von ungefähr.
Was in der Regel mit den, wenn man es ganz, ganz lieb formulieren möchte, ja überforderten Behörden zu tun hat oftmals. In Merseburg allerdings müssten eigentlich alle Beteiligten längst Bescheid wissen, spätestens seit letzter Woche auch das Bürgerbüro von Sebastian Striegel bedroht worden ist, der zur Vorbereitung dieser samstäglichen Demonstration dort eingeladen hatte und wo auch vor dem Büro Neonazis eindeutig als Neonazis zu erkennende Gruppen aufgetaucht sind und dort erstmal sowas wie einen Angriff vorbereiten zu geschienen zu haben und dann am Ende sich allerdings an einem ausländischen Menschen abgearbeitet haben. Zumindest aus ihrer Sicht ausländisch, tatsächlich, ich glaube, jemand, der in der Nähe von Merseburg im Asylbewerberheim, Flüchtlingsheim leben muss. Jo, Merseburg ist bestimmt etwas, was uns noch eine Weile beschäftigen könnte, was allerdings auch einfach nur ein Beispiel dafür ist, wie das aussieht an außerhalb der Inseln, wie es zum Beispiel Halle, Leipzig oder irgendwas ist, in dem, was wir Provinz nennen. Abschließend, jetzt hast du ärgerlich gesagt, es ist ein braunes Drecksnest, das muss man auch benennen können. Ich habe ja oft den Eindruck, dass diese Perspektive und diese deutlichen Worte unter Umständen auch Verhinderungen sind, um mit Leuten darüber konstruktiv ins Gespräch zu kommen. Wie ist denn da so eine Strategie im Umgang? Was siehst du für eine Möglichkeit, die Bewohnerinnen von braunen Drecksnestern zu erreichen? Ihr lebt in einem braunen Drecksnest, schafft man es ja eher schlecht.
Das soll in meinen Augen gar keine konstruktive Kritik darstellen. Das soll ganz klar einfach nur den Leuten einen Spiegel vorhalten. Natürlich ist das ungemütlich, aber ich habe mal den sehr lustigen Satz gehört, Politik muss wehtun, damit sie auch was verändert. Die Frage ist natürlich, inwieweit das wirklich auch so sein muss. Ich finde aber trotzdem, also aus der Perspektive der Leute heraus, die da durchaus so eine radikale Kritik formulieren und auch so eine negative Kritik, die wollen das vielleicht auch persönlich gar nicht, sich mit den Menschen jetzt vor Ort auseinandersetzen. Da gibt's andere Leute, die das machen. Und ich sage zumindest nicht, dass das auch falsch ist, auf diesem Wege Leute zu erreichen. Aber ich kann auch durchaus nachvollziehen, dass man sich nicht in diese Form von Kritik mit an dieser Form von Kritik beteiligen will, einfach nur, wenn man nicht in Diskurs mit den Leuten treten will, die man eigentlich verabscheut.
Widerstand gegen Nazis und Rassismus, aber wie? Am Beispiel der Demonstration in Merseburg diskutierte das Radio Korax mit dem Demo-Teilnehmer Vince. Die EU-Kommission verhandelte in der vergangenen Woche über eine neue Durchsetzungsrichtlinie zur Entsendung von Beschäftigten. Diese sollte eigentlich eine effektivere Kontrolle des Arbeitnehmerschutzes ermöglichen. So sollen Beschäftigte, die von Firmen aus anderen EU-Ländern in die Bundesrepublik entsandt werden, geschützt werden. Wie bitter nötig bessere ArbeitnehmerInnenrechte sind, zeigt sich derzeit zum Beispiel in Frankfurt. Rumänische Wanderarbeiter protestieren. Schon seit einiger Zeit haben sie nämlich einfach überhaupt keinen Lohn für ihre Arbeit auf einer Baustelle mehr erhalten. Kein Einzelfall, erklärt Dominik John vom Faire Mobilität Projekt des DGB im Interview mit Radio Dreieckland.
Leider muss man sagen, es ist kein Einzelfall, also gerade auch aus der Perspektive der Beratungsarbeit unserer Beratungsstellen, die übrigens in Frankfurt, München, Dortmund, Berlin und Hamburg angesiedelt sind. Ja, es ist überhaupt kein Einzelfall. Wir haben permanent mit solchen Fällen zu tun. Die Leute kommen in aller Regel zu unseren Beratungsstellen nicht, weil sie irgendwelche Probleme haben im Hinsicht auf Sozialleistungen oder sowas. Das gibt es natürlich auch. Sie kommen deshalb zu uns, weil sie häufig einfach nicht oder ungenügend bezahlt werden, weil sie keine Arbeitsverträge bekommen, also keine schriftlichen Arbeitsverträge bekommen. Und ja, weil sie einfach ausgebeutet werden hier in verschiedenen Branchen. Da ist das Baugewerbe und der Frankfurter Fall jetzt natürlich ein Beispiel. Wir haben andere Beispiele in der Fleischindustrie. Das ist ja auch bekannt. Das ist stark durch die Presse gegangen in den letzten Monaten. Aber auch Logistikunternehmen sind sehr, sehr stark betroffen. Wir haben auch viele, die uns anrufen, die in der privaten Pflege, das sind dann vor allem Frauen, polnische, bulgarische, rumänische Frauen, die in Familien sind und da als Pflegekräfte tätig sind.
Was ist denn nun von den Verhandlungen um eine Neugestaltung der Entsendungsrichtlinie von Beschäftigten auf EU-Ebene zu halten? Da wird ja eine effektivere Kontrolle des Arbeitnehmerschutzes angekündigt.
Ja, es sieht leider so aus, dass dieser Verhandlungskompromiss, der momentan auf dem Tisch liegt, eher zu einer Verschlechterung führen wird. Wenn sich das jetzt so bewahrheiten sollte, dass das verabschiedet wird, wir kritisieren da vor allem drei Punkte. Zum einen ist es so, wir gehen grundsätzlich davon aus, dass wenn jemand aus einem bestimmten Land in ein anderes Land entsendet wird, dass dann die Regeln des Ziellandes unmittelbar gelten müssen. Und das ist bei dieser Durchsetzungsrichtlinie, wie sie jetzt verhandelt wird, nicht eindeutig gegeben. Das ist der eine Punkt, den wir kritisieren. Der zweite Punkt ist, dass weniger Kontrollen möglich sein werden. Aus der Praxis wissen wir aber, dass Arbeitsbedingungen an Baustellen, aber auch in anderen Branchen, die geregelt werden sollen, regelmäßig kontrolliert werden müssen von den Behörden. Das soll eingeschränkt werden. Und das Dritte ist, dass die Generalunternehmerhaftung, wie sie zurzeit in Deutschland noch gültig ist, verwässert werden würde durch diese Durchsetzungsrichtlinie. Und darum lehnen wir das ab und hoffen, dass sich da auch noch ein Kompromiss rausbildet, der mehr Vorteile für die entsandten Beschäftigten bringt, als wie das im Moment absehbar ist.
Migrantinnen haben es auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer. Sie sind oft die Letzten, die eine Stelle bekommen und die Ersten, die dann entlassen werden. Oftmals werden sie noch mehr als andere ausgebeutet, weil ihre Situation so prekär ist. Gerade für solche Menschen kann die Unterstützung durch eine Gewerkschaft enorm wichtig sein. Ganz besonders auch, wenn es sich um Illegalisierte handelt. Sie leben natürlich unter nochmal prekäreren Umständen. In Hamburg gab es letztes Jahr aber großen Krach im Verdi-Landesverband. Der Gewerkschaftssekretär Peter Bremme hatte 300 Flüchtlinge der Gruppe Lampedusa in Hamburg aufgenommen in die Gewerkschaft, die seit Monaten für ein Aufenthaltsrecht in Deutschland kämpften. Was folgte, war eine Abmahnung gegen den Verdi-Sekretär, weil er mit der Aufnahme der Flüchtlinge die Verdi-Satzung verletzt habe. Da die Flüchtlinge weder lohnabhängig noch erwerbslos sind, erfüllten sie die Voraussetzung für eine Mitgliedschaft nicht, hieß es in einem Rechtsgutachten von Verdi in Auftrag gegeben. Schaut man in den DGB-Gewerkschaften hauptsächlich immer noch auf Festangestellte mit deutschem Pass und vergisst oftmals die anderen?
Das ist eine Auseinandersetzung, die in Gewerkschaften geführt wird und auch geführt werden muss. Also wir haben es ja in Deutschland mit Mitgliedsgewerkschaften zu tun. Das heißt, die Gelder, die die Gewerkschaften zur Verfügung haben, das sind erstmal Gelder von Mitgliedern. Und darum muss auch eine Debatte darüber geführt werden, inwiefern es sinnvoll ist. Ich finde es sehr sinnvoll, das will ich gleich unterstreichen, dass Leute, die aus anderen Ländern hierher kommen und erstmal noch keine Gewerkschaftsmitglieder sind, hier Unterstützung bekommen. Also ich finde es wichtig, sinnvoll und ich denke, ich stehe auch für einen Diskussionsstrang in der Gewerkschaft, der schon seit langem sagt, dass da muss einfach mehr gemacht werden. Das ist sinnvoll, das ist auch sinnvoll für die Gewerkschaftsbewegung. Aber es gibt da Auseinandersetzungen und die werden geführt und die müssen auch geführt werden. Ich denke, dass wir aber gerade auch mit dem Projekt Faire Mobilität, was ja auch seine Einschränkungen hat, also ich meine, ich will nur mal darauf hinweisen, dass wir uns mit dem Projekt bisher nur um Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus osteuropäischen Ländern kümmern können. Wir würden gerne mehr machen für Leute, die aus Spanien, aus Portugal oder auch aus Drittstaaten meinetwegen hierher kommen und hier Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt haben. Also es gibt diese Einschränkung. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir mit diesem Projekt und auch was wir mit diesem Projekt losgetreten haben in den letzten Monaten auch ein Zeichen gesetzt haben, dass Gewerkschaften auch offen sind für Nichtmitglieder aus anderen Ländern und dass wir dadurch auch die Debatte in den Gewerkschaften mit, angestoßen haben und auch für eine bestimmte Richtung in der Gewerkschaftsbewegung stehen.
Dominik John vom Faire Mobilität Projekt des DGB über Arbeitsbedingungen von WanderarbeiterInnen. Musik. Immer mehr Atommüll, Lagerhallen und Atomtransporte auch in Gronau, der einzigen Wiederaufbereitungsanlage in der BRD. Der Betreiber der Urananreicherungsanlage Urenco hat in Gronau die erste Lagerhalle für Uranmüll gebaut. Die Halle ist bis jetzt noch nicht in Betrieb, aber es ist jetzt schon klar, wenn das alles so weitergeht, braucht es schon in 6 Jahren wieder eine neue Halle. Coloradio sprach mit Udo Buchholz vom Vorstand des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz, BBU, darüber.
Die Anlage ist von außen gesehen eigentlich fertiggestellt, also die steht ja genau neben der Urananreicherungsanlage. Man kann sie von außen sehen vom Geländezaun her. Nach unserer Einschätzung wurde noch kein Uran eingelagert, aber das kann relativ schnell jetzt passieren, dass das gemacht wird. Hintergrund ist ja, dass hier in der Anlage, also in der Urananreichungsanlage, in großen Mengen Uranhexafluorid als Müll anfällt. Das Material ist radioaktiv und chemisch hochtoxisch und das Zeug wird in großen Mengen nach Frankreich gebracht, soll da in Uran und Fluor aufgetrennt werden. Und das daraus rückgewonnene Uranoxid soll dann eben in Gronau in dieser neuen Halle eingelagert werden. Das ist mit erheblich vielen Urantransporten verbunden, mit Sonderzügen vor allem. Und die Sonderzüge kommen dann entsprechend mit dem Uranoxid dann zurück. Und insgesamt sollen 60.000 Tonnen Gewichtseinheit Uranoxid dann eingelagert werden in dieser Halle. Und wie du gerade schon angedeutet hast, Endlager ist weit und breit nicht in Sicht. Wir müssen also davon ausgehen, wenn das Material hier eingelagert wird, dann wird es hier für die nächsten Jahrzehnte mindestens hier liegen. Und das ist natürlich keine gute Aussicht für Gronau.
In der letzten UAA vom Januar war das, glaube ich, stand, wenn das so weitergeht, müsste ja im Jahr 2018/19 schon wieder eine neue Halle gebaut werden, weil die ja schon wieder voll war. Geht das immer so weiter oder wie ist das jetzt zu erwarten?
Ja, das Problem ist ja, dass die Urananreicherungsanlage hier in Gronau keine Laufzeitbegrenzung hat. Also während die letzten Atomkraftwerke hoffentlich dann spätestens 2022 stillgelegt werden, hoffentlich noch schneller, kann diese Anlage hier weiter munter produzieren. Die reichern Uran für Atomkraftwerke in aller Welt an. Das heißt, selbst wenn hier die deutschen AKWs nicht mehr laufen sollten, wird die Anlage hier von Gronau weiter produzieren und wird eben Atomkraftwerke in den USA, in der Schweiz, in Schweden und wo auch immer mit Uran versorgen. Ähnliches gilt ja auch für die Brennelementefabrik in Lingen, die auch hier in der Nähe steht. Und auch diese Anlage wird auch zukünftig, wenn sie nicht gestoppt werden kann, Atomkraftwerke in aller Welt mit Brennstäben beliefern. Und wir versuchen in der Region ja hier mit verschiedensten Aktionen immer dagegen zu halten. Und Proteste und Aktionen finden immer wieder statt hier vor Ort.
Wie sieht es jetzt aus bei euch in der Bevölkerung? Hat die irgendwie mal sich dazu geäußert oder gibt es da nur Wohlwollende, weil ja Arbeitsplätze dranhängen, in Anführungsstrichen Arbeitsplätze? Oder wie sieht es dort gerade aus in und um Gronau in der Bevölkerung?
Ja, es gibt eben beides in der Bevölkerung. Es gibt eben die Leute, die in der Anlage arbeiten und deren Familien, die stehen natürlich zu der Anlage. Es wird übrigens, soweit ich weiß, in diesem Jahr auch Arbeitsfreisetzungen geben. Und zwar wird hier in Gronau nicht nur Uran angereichert, sondern hier werden auch die Zentrifugen gebaut, in denen das Uran angereichert wird später. Und dieser Sektor mit der Zentrifugenproduktion, der soll jetzt wohl auslaufen. Und da steht im Raum, dass 100 bis 150 Leute ihren Job verlieren werden. Das wünschen wir den Leuten an sich nicht so, aber sie sind fähige Fachleute, die können auch in anderen Betrieben sinnvolle Tätigkeiten machen. Die Stadt Gronau selber ist auch relativ abhängig von der Urananreicherung. Sie kriegt viel Gewerbesteuer dadurch. Und die Firma Urenco, die die Anlage betreibt, sponsert hier alle möglichen Vereine und Einrichtungen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Leute, die gegen die Anlage sind, die sagen, wir können uns hier nicht kaufen lassen. Wir können jetzt nicht immer nur Gewerbesteuer abkassieren und so tun, als ob der Müll nicht da ist. Hier in Gronau wird es dann am 18. April, das Karfreitag, wieder einen Ostermarsch geben an der Anlage. Es gab ja 2011 nach Fukushima den großen Ostermarsch, an dem 15.000 Leute mitgemacht hatten. So groß wird es wahrscheinlich in diesem Jahr nicht werden, aber wir werden auf jeden Fall mit dem Ostermarsch wieder verdeutlichen, dass die Urananreicherung nicht nur Atomkraftwerke beliefert, sondern eben auch eine Schnittstelle ist zur militärischen Produktion von Uran. Bekannt ist ja, dass alle Firmen oder Unternehmen, die mit der Zentrifugentechnik arbeiten, wie hier in Gronau, dass die auch die Möglichkeit haben, Uran für Atomwaffen hoch anzureichern.
Eine Gemeinde, die sich von Gewerbesteuern Einnahmen akquiriert, ist ja erstmal nichts Verkehrtes dran. Aber wenn das das Einzige ist, dann sieht es ein bisschen dünner aus, muss ich mal sagen, in Anführungsstrichen das Dünne.
Naja, und die Gefahren sind eben da, die Anlage ist nicht gegen Flugzeugabstürze gesichert, der Atommüll bleibt erstmal hier und es gibt weit und breit kein Endlager. Und es können natürlich auch täglich Unfälle in der Anlage oder bei den Urantransporten passieren. Was ja immer noch im Raum steht, ist der Verkauf der Urenco, da hatten wir früher auch schon mal drüber gesprochen. Da gab es Ende des Jahres in den Niederlanden, also an der Urenco sind ja die Bundesrepublik mit den Firmen RWE und E.ON, dann der niederländische Staat und die britische Regierung beteiligt. Alle drei wollen ihre Anteile verkaufen. In den Niederlanden gab es Ende des Jahres, also Ende 2013, eine Anhörung im Parlament, wo auch etliche Bedenken aufgebracht worden sind. Hier in der Bundesrepublik wird das Ganze alles eher klammheimlich geplant und vollzogen. Wir wissen momentan auch nicht genau, wie der Stand der Verkaufspläne ist. Wir wissen auch nicht genau, wer jetzt die Anlagenteile übernehmen will. Aber auf jeden Fall sehen wir da auch große Bedenken, weil, ja, wenn jetzt die Zentrifugentechnik in weitere Hände kommt, besteht ja eben die Gefahr, dass die militärisch nutzbare Technologie auch wieder weiter verbreitet werden kann und in anderen Ländern möglicherweise damit dann wieder Atomwaffen produziert werden können. Darum ist eben unsere Forderung, Urenco soll nicht verkauft werden, sondern die Anlagen der Urenco sollen stillgelegt werden. Ja, und das am besten sofort dann.
Udo Buchholz vom Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz über die Erweiterung der Urananreicherungsanlage Gronau im Gespräch mit Tim Thaler von Coloradio. Auf europäischer Ebene wird ein Vorschlag der EU-Kommissarin für die digitale Agenda, Nelly Kroes, diskutiert, bei welchem es um die Schaffung eines einheitlichen Telekommunikationsmarktes geht. Dabei handelt es sich nicht nur darum, die Kosten von Gesprächen mit dem EU-Ausland zu reduzieren. InternetaktivistInnen befürchten, dass dieser Vorschlag außerdem die Netzneutralität unterminieren könnte, die dem Internet zugrunde liegt. Im Laufe dieses Monats könnte das Europäische Parlament über diesen Vorschlag abstimmen. Die Initiative SaveTheInternet.eu versucht, die BürgerInnen und ParlamentarierInnen gegen die netzneutralitätsfeindlichen Bestimmungen des Vorschlags zu mobilisieren. Wie BürgerInnen auch außerhalb der parlamentarischen Politik Netzneutralität, freie Meinungsäußerung und Datenschutz verteidigen können, zeigt das Beispiel von Alsace Réseau Neutre. Dieser Verein hat einen eigenen nicht kommerziellen Internetprovider nach dem Motto Do It Yourself aufgestellt. Radio Dreieckland sprach mit dem Präsidenten des Vereins Philippe Pitoli darüber, wie Alsace Réseau Neutre und ähnliche Internetprovider zur Bewahrung der Netzneutralität beitragen können.
Alsace Réseau Neutre ähnelt anderen Internetprovidern, außer dass er ziemlich klein und nicht kommerziell ist. Als Verein zu funktionieren, bringt verschiedene Vorteile. Zunächst können Menschen dadurch zu uns kommen, miteinander diskutieren und lernen. Die Leute, die die Technik vom Internetprovider Alsace Réseau Neutre bedienen, sind auch dazu da, um zu erziehen, die guten Praktiken beizubringen und ihr Wissen zu teilen. Jeder, der wissen will, wie ein Internetprovider funktioniert, kann einfach kommen und wir zeigen ihm, es ist kein Problem. Also ist es wirklich für alle bestimmt. Man braucht keine besonderen Kenntnisse. Unser Hauptziel ist es, das Privatleben und die freie Meinungsäußerung zu bewahren, indem wir die Netzneutralität respektieren. Unser Internetprovider ist bei weitem nicht allein. Er ist Teil der globalen Herangehensweise des Do-it-yourself. Internet ist so gemacht, dass man Internetprovider überall dezentralisieren sollte, sodass es keinen großen Internetprovider gibt, sondern viele kleine. Und das aus verschiedenen Gründen. Deswegen sind wir Teil einer globalen Herangehensweise mit dem FDN-Bund, einem Zusammenschluss von französischen und bald auch von ausländischen nicht kommerziellen Internetprovidern. Momentan gibt es bereits gut 20 Internetprovider.
Ihr Internetprovider ist relativ neu. Er wurde 2012 gegründet. Können Sie die Geschichte Ihres Internetproviders und die Schwierigkeiten schildern, auf der die Gründung des Internetproviders gestoßen ist?
Generell gibt es keine größeren technischen Hürden. Auch von den Behörden her war es relativ einfach. Da wurde uns sehr geholfen, insbesondere durch den FDN-Bund, der auch dazu da ist. Es hat mit einer kleinen Mail auf einem Verteiler begonnen, wodurch wir festgestellt haben, dass es InteressentInnen für dieses Projekt gab. Dann haben wir uns ein- oder zweimal getroffen, wir haben die Statute geschrieben und dann stand es schon fast auf die Beine. Auf der technischen Seite haben wir lange diskutiert, weil wir die Kosten minimieren wollten. Wir wollten die technische Infrastruktur und die Kosten mit einem Verein teilen, der das selber in Lothringen machen will. Technisch gesehen ist es nicht besonders kompliziert. Wir mussten uns nur auf die Werkzeuge einigen, die wir benutzen wollen. Wir sind bereits seit fast 6 Monaten in einem Datacenter gehostet, also könnte unsere Aktivität als Internetprovider theoretisch starten. Aber wir haben noch nicht gestartet, weil wir auf einem Sammlungsvertrag warten. Um es einfach auszudrücken, haben wir nicht die finanziellen Mittel, um den Anschluss zwischen den einzelnen Wohnungen und dem Datacenter zu bezahlen, wo sich die Ausstattung des Internetproviders befindet. Wir werden keine Kabel verlegen, darum wird sich also ein Unternehmen kümmern, das uns diese Dienstleistung anbietet.
Verfügt Ihr Internetprovider über die ganzen Daten Ihrer Anschlussinhaberinnen und Inhaber?
Ja, wir sind wirklich wie jeder Internetprovider. Das heißt, wir sind ein Netzwerkanbieter, der sich mit anderen Routern verbindet. Die Sammlung ist nur ein technisches Detail und sollte als solches betrachtet werden. Also machen wir alles, was ein Internetprovider macht. Wir haben dieselbe Infrastruktur, natürlich auf einer viel kleineren Ebene. Wir sind kein überregionales Internetprovider, wir sind nicht in allen Datacenter und es ist keinesfalls unser Ziel. Aber alles, was zum Beispiel Orange macht, werden wir auch machen. Da wir das Privatleben und die freie Meinungsäußerung schützen wollen, werden wir nicht mehr Informationen und Daten fordern, als für unsere Arbeit notwendig ist. Aber wir brauchen auch einige Informationen und wir verwalten das Ganze auch selber.
Wie sieht die rechtliche Lage aus für nicht kommerzielle Internetanbieter? Sind sie wie andere Internetanbieter auch verpflichtet, bestimmte Daten an die staatlichen Behörden weiterzugeben?
Ja, es gibt einige Pflichten, die aber sehr unkompliziert sind. Am einfachsten ist es, einen Internetprovider aufzustellen. Dazu muss man nur ein zweiseitiges Formular ausfüllen und an die Finanzkasse schicken. Und schon ist man ein Internetprovider. Das war wirklich nicht schwer. Was die gesetzlichen Verpflichtungen angeht, müssen wir Informationen über die IP-Adressen behalten, die wir zur Verfügung gestellt haben. Wenn wir zum Beispiel Herrn X eine IP-Adresse geben, müssen wir wissen, zu welcher Uhrzeit wir Herrn X diese IP-Adresse gegeben haben, so dass man nachvollziehen kann, wem diese IP-Adresse gegeben wurde, falls sie in irgendeiner Sache einbezogen ist.
In Alsace-Réseau-Neutre gibt es auch den Begriff der Neutralität, den Sie schon erwähnt haben. Wozu verpflichten Sie sich konkret, um diese Netzneutralität für Ihre Anschlussinhaberinnen zu sichern?
Ich habe es noch nicht erwähnt, aber wir bieten bestimmte Dienstleistungen an, die bald funktional sein werden, weil es dafür keinen Sammlungsvertrag braucht. Zum Beispiel bieten wir ein VPN an. Dadurch könnte jede Person, die von einem anderen Internetprovider versorgt wird, eine netzneutrale IP-Adresse von Alsace-Réseau-Neutre erhalten. Das heißt, wenn diese Person Nutzungsprobleme hat, weil Internetprovider eine bestimmte Nutzung des Internets verhindern dürfen, dann könnte sie mit unserer Hilfe diese Hindernisse umgehen. Wir versuchen, ähnliche Dienstleistungen anzubieten. Wir hosten auch ein bisschen für die Menschen, die gerne eine eigene Webseite haben würden, aber nicht über genug Bandbreite verfügen. Das trägt dazu bei, die freie Meinungsäußerung zu schützen, indem auch diese Menschen eine Möglichkeit erhalten, sich auszudrücken. Um die Netzneutralität zu schützen, wollen wir die Menschen dazu bringen, Internet so zu nutzen, wie wir es für richtig halten. Das heißt, Internet wurde ursprünglich so gedacht, dass alle Computer miteinander kommunizieren können und dass es keine zentralen Knoten gibt. Wir wollen also die Leute möglichst dazu bringen, sich und ihre Dienstleistungen selbst zu hosten, ohne auf sehr zentralisierte Dienste zurückzugreifen wie ein E-Mail-Dienst. Für den Otto-Normalverbraucher ist ein E-Mail-Dienst etwas, was im Internet ist und womit man sich verbinden muss, um seine Mails zu empfangen. Wir denken zum Beispiel, dass Mails nicht auf einem Server aufbewahrt werden sollten, auf dem man keinerlei Kontrolle hat. Wenn ich eine Mail empfange, dann möchte ich die bei mir haben. Es ist eine ganze Reihe solcher Prinzipien, die wir möglichst verbreiten wollen.
Philippe Pitoli vom nicht kommerziellen alternativen Internetprovider Alsace-Réseau-Neutre. Ihr hörtet ZIP FM mit der Ausgabe vom 4. März 2014, produziert von Radio Dreieckland. Die verwendeten Beiträge mussten gekürzt werden. In voller Länge könnt ihr sie und viele weitere mehr nachhören unter www.freie-radios.net. Die nächste Ausgabe von ZIP FM kommt vom Bermuda-Funk. Bis dahin gutes Zuhören bei eurem freien Radio wünscht Johanna.